Befreit dienen, das ist das Thema einiger Predigten. Letzten Sonntag ging es auch darum, heute die Frage, doch wie? Wenn es um den Dienst im Reich Gottes geht, so habe ich festgestellt, kommt früher oder später irgendwann das Thema Berufung auf. Dieser Begriff Berufung, der schwirrt sowieso überall rum, nämlich der Mensch fragt sich zunehmend, wozu bin ich eigentlich da? Wozu bin ich berufen? Was kann mein besonderer Beitrag in dieser Welt sein? Und dazu gibt es unzählige Bücher, Artikel, aber eben auch Predigten, Vorträge. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, wenn ihr das lest und hört, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ist eigentlich meine Berufung im Reich Gottes? Vielleicht wartest du auch auf ein bestimmtes Zeichen vom Himmel, um das für dich exakt herauszufinden. Nur eine Frage. Welches Gefühl begleitet dich bei diesem Unternehmen? Ist es ein befreites Gefühl? Oder hat es etwas Zwanghaftes, wenn es um das Thema Berufung geht? Letzten Sonntag hat Stefan über die ersten Verse aus Galater 5 gesprochen. In demselben Kapitel heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen. Und deshalb, liebe Freunde, entspannt euch. Entspannt euch, wenn es um dieses Thema Berufung geht. Schauen wir doch mal an, wie das bei Jesus war. Wir haben uns das gerade schon angeschaut, indem Caro uns diesen Text aus Markus 3 gelesen hat. Da sind die 12, die Jesus besonders auswählt aus, ja, doch einer viel größeren Schar von Jüngern. Diese 12 bilden, man könnte fast sagen, ein Prototyp des neuen Volkes Gottes. Und dieses Volk Gottes darf die Gemeinde heute sein. Und wenn du Jesus folgst, wie diese Jünger Jesus gefolgt sind, dann bist du Teil dieses neuen Volkes, Teil dieses Reiches, das Jesus einmal vollenden wird. Du darfst schon jetzt ein Beteiligter sein. Und dann lesen wir hier bei Jesus, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein. Er wollte sie aussenden. Ich lese das nochmal mit einer etwas ungewöhnlichen Betonung, um etwas deutlich zu machen. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden. Die Absicht, warum Jesus diese 12 auswählte, war, dass sie bei ihm sein sollten. Irgendwie habe ich den falschen Knopf, oder? Okay. Dass sie bei ihm sein sollten. Und er wollte sie aussenden, habe ich gelesen. Wörtlich heißt es einfach, damit er sie aussendete. Aber dazwischen steht ein Und. So wie er die Jünger zusammengerufen hat und erwählt hat, um sie bei sich zu haben, würde er sie auch aussenden. Aber wir müssen hier genau lesen. Es steht hier nicht, sie sollten bei ihm sein, nur zu dem Zweck, damit er sie aussenden kann. Sondern hier steht, dass er sie auswählt und sie als eine Gruppe formiert, damit sie bei ihm seien. Und da setzen wir zunächst mal einen Punkt. Und das andere auch. Damit er sie aussendete. Nicht das eine ohne das andere, aber auf jeden Fall bei ihm sein zuerst. Bei ihm sein zuerst. Und bei diesem einfach bei Jesus sein wollen wir etwas stehen bleiben. Denn deine Berufung und meine Berufung, unsere Berufung ist eine Berufung hinein in die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Das Wort Berufung kommt etwa 50 Mal im Neuen Testament vor, aber nur an drei Stellen können wir explizit sagen, dass es sich auch dabei um eine Aufgabe handelt. So hat Paulus sich zum Beispiel als berufener Apostel gesehen oder Apostelgeschichte 12 steht, dass er selber eben berufen war, eine bestimmte Aufgabe wahrzunehmen. Aber sonst bezieht sich dieses Wort berufen immer auf Jesus, auf die Gemeinschaft mit ihm und auf das, was sich alles daraus ergibt. Das heißt, sprich das ganze Evangelium. Also berufen zur Heiligkeit, berufen zur Hoffnung und so weiter. Wir können also hier viele Stellen uns anschauen. Aber es steht nicht primär berufen zu einer Aufgabe oder ausschließlich zu einer Aufgabe. Paulus schreibt, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und das wird auch hier schon deutlich, sie sollten bei ihm sein. Es geht um Jesus und um das Evangelium. Kommt, sagt er. Kommt. Nicht, ich will euch aussenden. Nein, kommt, folgt mir. Das ist immer das Erste. Sei bei mir. Und das zeigt sich darin, wie viel Zeit Jesus auch mit seinen Jüngern verbrachte. Sie mussten ja oft lange Wegstrecken zurücklegen. Er war einfach mit ihnen zusammen. Und wir können vermuten, dass er mehr mit seinen Jüngern zusammen war, als dass er in öffentlichen Versammlungen oder Veranstaltungen oder Begegnungen war. Er verbrachte sehr viel Zeit mit seinen Jüngern und sie eben mit ihm. Vor der Mission und vor jeder Aufgabe. Und das gilt jetzt nicht nur für die Jünger dort, sondern das ist eine Frage an uns und auch ein Anliegen für uns. Wie viel Zeit sind wir einfach schlicht mit ihm zusammen? Denn offensichtlich können wir nur gut dienen, wenn wir auch viel Zeit mit ihm verbringen. Wir können nur gut dienen und auch dabei gesund bleiben, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen. Sonst kippt das irgendwann aus dem, ich möchte Jesus folgen und ich möchte ihm dienen, wird eine Pflicht und nur eine Pflicht. Wird ein Muss. Vielleicht auch deswegen ein Muss, weil die anderen es eben nicht anpacken. Es muss ja irgendeiner machen, dann muss ich es tun. Und vielleicht kann es dann passieren, dass man sich überfordert sieht und, wie man so schön sagt, ausbrennt. Und mancher eben nicht nur ausbrennt, sondern auch aussteigt. Vielleicht sogar aus der Beziehung mit Jesus aussteigt. Wenn wir nicht darauf achten, Zeit mit Jesus zu verbringen oder es ihm erlauben, Zeit mit uns zu verbringen, wird es kein befreiter Dienst. Wird es kein befreiter Dienst. Bei Jesus sein, also einfach sein. Ich will es mal so sagen, es ist so, als wenn Jesus sagt, komm, sei einfach zu Hause. Willkommen zu Hause. Sei erstmal einfach da. Und wenn die Jünger mit Jesus gehen und er mit ihnen unterwegs ist, scheint das so absichtslos zu sein. Ja, vielleicht scheint es nicht nur absichtslos zu sein, das war sogar absichtslos. Einfach nur zusammen sein. Ich habe den Eindruck und kenne das von mir, wir sind so vom Effektivitätsdenken bestimmt, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, dass Jesus einfach so nur mit uns zusammen sein will. Er muss doch irgendeine Absicht haben, was er dann mit uns gerade machen will. Aber das Schöne von echter Gemeinschaft, wirklicher Nähe ist, mit jemandem zusammen zu sein, ohne irgendeine Absicht. Einfach nur, weil es schön ist. Und warum sollte das in der Gemeinschaft mit Jesus nicht eben genauso sein? Ich denke, er ist solch eine faszinierende Persönlichkeit, die uns sich selbst so schenkt, dass es wunderbar ist, mit ihm zusammen zu sein. Einfach mit ihm, ich hätte bald gesagt, abzuhängen. Wie immer du das auch nennst. Vielleicht nimmst du den alten, jahrzehntealten Begriff stille Zeit. Oder du sagst, ich will einfach nur aufatmen in der Gegenwart von Jesus. Oder schlichte Aufmerksamkeit, mal sehen, was kommt. Oder auch schlichte dankbare Anbetung, unterstützt durch Musik, die du hörst. Oder ein Waldspaziergang. Oder auch eine Fastenwoche. Inklusive Schweigewoche. Eine ganz neue Erfahrung. Nur mit Jesus zusammen zu sein. Einfach nur sein. Nicht etwas zu absolvieren. Nicht die Bibellese zu absolvieren. Nicht die Fürbitte zu absolvieren. Einfach nur sein. Einfach nur sein. Eine Auszeit mit ihm, in der wir es ihm erlauben, einfach an uns zu wirken. Ich denke da gerne an dieses Liedzeile von Gerhard von Terstegen. Er sagte, wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten, mach mich so still und froh, deine Strahlen fassen. Und dich wirken lassen. Wie oft lasse ich mich im Sommer in unseren Relaxsessel fallen auf dem Balkon, wenn die Sonne denn scheint, und denke genau an das hier. Und du spürst die wärmenden, in dich hineindringenden Sonnenstrahlen. Und genau das kann passieren in der Gegenwart von Jesus. Und wenn du das spürst, findest du dich auf einmal im Gespräch mit Jesus wieder, ohne dass du das groß vorhattest. Bei Jesus sein. Einfach so. Ein zweites, bei Jesus sein als ein Lernender. Die Nachfolger von Jesus, sie werden immer wieder im Neuen Testament Jünger genannt. Und wenn ich sage Neues Testament, ist interessanterweise nicht so, dass es nur in den Evangelien so ist, sondern in der Apostelgeschichte geht es so weiter. In der Apostelgeschichte werden die Gläubigen zu Anfang Jünger genannt. Später nannte man sie auch Christen, vielleicht ein Begriff, der ihnen sogar eher von außen zugelegt wurde, als dass sie selber gesagt haben, wir nennen uns jetzt Christen. Aber sie sagen, wir sind Jünger. Und Jünger heißt nichts anderes, einfach Lernende zu sein. Ein Jünger ist ein Lernender. Und bei Jesus darf ich ein Lernender sein. Und ich finde das äußerst entspannend. In einem Gespräch, das ich mit Stefan hatte, vor unseren beiden Predigten, kamen wir auf Matthäus 11 zu sprechen und er sagte, ja, das wollte er auch zitieren, hat er ja auch gemacht. Ich habe aber gesagt, ich würde ihn auch gerne zitieren. Und du hast mir genau das übrig gelassen, was ich sagen wollte. Nämlich, da heißt es, dass Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Jünger sind Lernende und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Lernt von mir. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich denke immer sehr schnell, ja, wenn ich endlich mal fertig bin, dann kann ich mir die Ruhe gönnen. Kennst du das? Ich frage mich, wie dann Hausfrauen überhaupt zur Ruhe kommen sollen. Aber jetzt mal, wenn ich endlich mal fertig bin, dann kann ich mir die Ruhe gönnen. Ihr sagt, nee, du musst nicht fertig sein mit dem Lernen, um zur Ruhe zu kommen, sondern während des Prozesses des Lernens wirst du Ruhe finden für deine Seele. Und es ist so entspannend, als Diener Jesu Christi ein Lernender zu sein und zu bleiben bis zum letzten Atemzug. Das ist einmal sehr entspannend für uns selber. Ich darf lernen. Ich darf lernen, wer Jesus ist. Ich darf lernen, wie er ist. Er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So bin ich zu dir. Und genau das darfst du auch von mir lernen. Und das lernen wir nicht durch irgendwelche Techniken, durch irgendwelche Tools, die wir von ihm abschauen. Nein, das lernen wir in der Gemeinschaft mit ihm. Das lernen wir in der Gemeinschaft mit ihm. Aber wie entspannend ist es auch, nicht nur selbst ein Lernender zu sein, sondern mit den Leuten unterwegs zu sein, die lernen. Ich glaube, manches in der Gemeinde könnte einfacher laufen, wenn man schlichtweg sich als eine Lerngemeinschaft versteht, die auf Jesus ausgerichtet ist. Da braucht keiner der Boss sein, sondern darf man gemeinsam sagen, wir lernen jetzt von Jesus in dieser Situation. Wir hören auf ihn, wir schauen uns ihn an, wir lassen uns von ihm prägen. Welch ein respektvoller Umgang als Geschwister in der Gemeinde, wenn wir uns gegenseitig als Lernende verstehen, Lernende von Jesus. Ein drittes, einfach bei ihm sein, ein Lernender sein und bei Jesus sein. Ich möchte sagen, er bleibt der Macher. Er bleibt der Macher. In dem Text, den wir gerade gelesen haben, heißt es, er bestimmte 12 oder er setzte sie ein. Schlicht steht da aber das Wort für machen. Er machte 12. Ja, hört sich nicht besonders gut an, aber ich finde es trotzdem gut. Er machte 12. Die er Apostel nannte. Und das korreliert mit dem, was er sagte, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Wer macht? Er macht. Das Einzige, was er hier diesen Leuten sagt, wenn er in die Nachfolge ruft, ist, folge mir nach. Der einzige Einsatz, den du zu leisten hast, den du geben kannst, ist dein Leben. Und was daraus folgt und was ich mit dir mache, das überlasse mir. Einfach bei Jesus sein. Lass ihn machen. Und dann lernen wir das in der Praxis, im Zusammenspiel der Gemeinde. Dort entdecken wir unsere Gaben. Ich werde das nie für mich alleine irgendwo merken. Ich werde es im Kontext der Gemeinde und der Mission lernen und in den Herausforderungen des Tages, des Alltages. Lernen. Lass ihn machen. Ja, nun sagst du vielleicht, Siegfried, du hältst dich sehr bei dieser einen Stelle hier auf, dem ersten Teil, aber da gab es auch noch einen zweiten Teil. Ich versuche hier ständig, das irgendwie weiterzukriegen, schaffe es nicht. Oder habe ich einen falschen Knopf? Ah, jetzt. Das zweite. Da steht nicht nur, damit sie bei ihm seien, sondern auch, damit er sie aussendete. Und darüber müssen wir auch sprechen. Denn wenn wir sagen, befreit dienen, sagen wir nicht nur befreit, wir sagen auch dienen. Wie sieht es nun aus mit der Sendung? Sicher, das eine und das andere. Das eine zuerst, dann aber auch das andere. Und dann könnten wir fragen, ja, ist das denn nicht eine spezielle Aufgabe hier für die 12 gewesen? Ja, spezielle Aufgabe. Insbesondere, wenn wir dann den Begriff Apostel weiterverfolgen, verspüren wir das. Spezielle Aufgabe. Ja, sie haben eine besondere Rolle, damit sie also eine Botschaft verkünden. Aber auch noch weitergehende Aufgaben. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, nein, nicht nur eine spezielle Aufgabe für diese 12, sondern das ist der Auftrag, den die Gemeinde Jesu Christi insgesamt hat. Ich zitiere nur Petrus: Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Hier die erwählten 12 Apostel. Ihr seid das erwählte Volk und ihr habt den Auftrag, seine großen Taten zu verkünden. Hört sich ähnlich an, oder? Von der Sache her gleich. Nun weiß ich, dass mit dem Stichwort Mission und Sendung so mancher seine Probleme hat. Ich weiß es deswegen, weil ich das auch kenne. Kannst du dir vorstellen, vor Menschenmassen zu stehen, also nicht im Schutzraum einer Gemeinde wie heute Morgen, das ist ja einfach. Sondern irgendwo anders, wo Leute nicht gleich eine gewisse Form der Zustimmung entgegenbringen. Also davon gehe ich hier vielleicht mal zu einem großen Teil aus, könnte ja sein. Aber draußen, auf dem Marktplatz. Und dann, oh, wenn ich Missionen höre, denken wir gleich an Ausland. Herr, willst du das wirklich? Hatte ich mir nicht so vorgestellt. Lass uns doch ein bisschen runterhängen. Bei Verkündigen denken wir oft eben an einen öffentlichen Vortrag oder wie auch immer. Es gibt viele Formen der Verkündigung, des persönlichen Zeugnisses, des Gespräches, des so nebenbei. Und zwar auch unterstriche mit dem, was ich bin für den anderen und was ich tue im Auftrag dieses Herrn. Vielfältig kann es sein. Aber durch alles soll eines deutlich werden, denn das war die Botschaft, die die Jünger zunächst primär verkündeten, nämlich das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Dass es dazu noch viel mehr zu sagen gibt. Erst recht seitdem Jesus gestorben und auferstanden ist und wir eine Botschaft in Fülle haben, die unermesslich ist und wo wir immer weiterreden könnten. Lass uns auch dabei bleiben und fragen, was bedeutet das? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das zeigte sich so bei Johannes, so predigte er, Jesus predigte so, die Jünger wurden damit ausgeschickt. Und auch mit dem Auftrag hier in diesem Zusammenhang, Dämonen auszutreiben. Denn, so schreibt Paulus einmal, das Reich Gottes besteht nicht, jetzt setzen wir hinzu, eigentlich soll man ja nichts hinzusetzen, nur in Worten. Auch in Worte wird das transportiert, das sehen wir ja. Aber das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und das bedeutet, dass wo das Reich Gottes Fuß fasst, sich ausbreitet, immer etwas geschieht. Nicht, dass nur Wissen vermittelt wird, jetzt weißt du besser Bescheid. Sondern, dass immer dort etwas geschieht. Denn wenn wir Menschen sagen, dass sie Vergebung ihrer Sünden erhalten können durch das, was Jesus am Kreuz für sie getan hat, dann geschieht Vergebung, dann geschieht das. Wir reden uns das doch nicht ein. Wir sprechen uns das auch nicht nur zu, sondern es ist tatsächlich so. Die Sünde ist weg. Und das gilt auch für die anderen beiden Punkte, die in der Missionstheologie sehr wichtig sind, nämlich auch bei dem Thema Scham. Nicht nur bei Schuld, sondern auch bei der Scham. Es gibt ganze Schamkulturen, die wir auch gerade durch die Migrationsbewegung, wo wir mehr drauf treffen, wo ein Mensch in sich selbst eigentlich verkrümmt ist, in seiner Identität zerstört ist. Das hängt sehr eng mit Schuld zusammen. Aber hier darf ein Mensch wiederhergestellt werden, eine gesunde Beziehung zu sich selber wiederfinden, weil er Christus gefunden hat. Und das Dritte ist die Angst. Und das sehen wir hier auch bei den Dämonen. Die Angst vor Einflüssen, Geistern, Wirklichkeiten, die das Leben zerstören. Immer geht es bei dem Evangelium um das, was heilsam ist und der Zerstörung entgegenwirkt. Liebe Freunde, ist das nicht wunderbar, ein Teil davon zu sein, dazu beizutragen, dass etwas Heilsames geschieht mit Menschen? Menschen in unserer Umgebung, du darfst ein Beteiligter des Reiches Gottes sein. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und uns in das Reich, in den Bereich der Herrschaft Jesu Christi gestellt. Und jetzt bist du nun ein Botschafter dieses Reiches, wo immer du auftauchst. Ob im Supermarkt oder im Zahnarzt oder in deinem Betrieb, im Krankenbett oder im Ahrtal, wo auch immer. Daniel, der einmal eine Predigt über das Reich Gottes hörte, hatte sich Folgendes gemerkt. Dass er, wo immer er hinkommen darf, sich selber auch sagen darf, ohne jetzt aber überheblich zu werden. Das hat damit nichts zu tun. Jetzt kommt der Himmel. Daniel ist Grund- und Hauptschullehrer und er sagte mir, manchmal stehe ich dann vor der Klassentür und weiß ja, was mich erwartet. Und dann sage ich, jetzt kommt der Himmel. Ist das nicht eine andere Ausgangslage? Ist das nicht eine andere Ausgangslage, auch den Herausforderungen des Alltags, des Tages zu begegnen? Du darfst als ein Befreiter im Reiche Gottes beteiligt sein, den Menschen, die so von Gott geliebt sind, etwas zu geben und Freiheit hineinzubringen. Ob sie es annehmen, das liegt nicht bei dir. Nun, natürlich, es muss gesagt werden. Und gerade dieses Sagen ist manchmal so schwierig, nicht wahr? Da kneifen wir oft. Und jetzt sage ich wir. Nein, wenn ich wir sage, meine ich zuerst mich. Da kneife ich oft. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum kneifst du da, Siegfried, wenn es darum geht, die Botschaft dem anderen zu sagen? Liegt es nicht daran, dass diese Botschaft so anders ist? Wenn wir so sagen könnten, es kommt quasi aus einer anderen Welt in diese Welt hinein. Aus der Welt des Reiches Gottes in diese Welt hinein. Es ist so anders, obwohl es doch so gut ist, oder? So gut. Wir brauchen mehr Mut. Und der Geist Gottes ist uns zugesagt, um genau aus seiner Kraft auch hier mal einen Punkt zu setzen. Nicht dem anderen überzustülpen, aber kennst du das nicht? Es gab so manche Gelegenheit und gibt so manche, wo wir gut ein Wort fallen lassen könnten, oder? Es muss gesagt werden. Vielleicht sagst du, ja, aber mit dem Sagen habe ich so mein Problem. Ich kann den Mose so gut verstehen, der sagte, dass er eine schwere Zunge hat. Also das ist nicht so mein Ding, das Reden. Dann überlege, wie du dazu mit beitragen kannst und unterstützen kannst, dass andere es gut können. Auch das ist ein Beitrag. Im dritten Johannesbrief wird einmal gesagt, dass die Leute, die zum Beispiel einen Prediger aufnehmen, einen Verkündiger aufnehmen in ihre Wohnung und ihn versorgen, dass sie Mitarbeiter der Wahrheit sind. Da steht nicht Mitarbeiter der Gemeinde, nicht Mitarbeiter des Verkündigers, sondern der Mitarbeiter der Wahrheit. Sehr befreiend, nicht wahr? Es gibt so viel zu tun im Reich Gottes, so vielfältig, dass du deinen Platz darin findest und finden kannst. Denn das ist doch auch wahr. Wir brauchen eine Herausforderung, oder? Denn ohne eine Herausforderung fühlen wir uns nicht wirklich lebendig. Wenn ich gerade gesagt habe, ja, es ist so wichtig, dass wir einfach nur mit Jesus zusammen sind. Du brauchst aus dieser Beziehung heraus eine Herausforderung, an der deutlich wird, es fühlt sich wirklich lebendig an. Einer, den Jesus hier berief, war Simon. Jesus nennt ihn einen Felsen. Wahrscheinlich nicht, weil er so beeindruckt war von der Standhaftigkeit und Gradlinigkeit des Petrus, des Simon. Sondern er schreibt es ihm zu und sagt, das ist das, was ich mit dir vorhabe. Das ist eine Wirklichkeit, die in dir, in deinem Leben jetzt quasi heranwachsen soll, zunehmend Realität werden soll. Und Bibelkenner wissen, dass dieser Simon, der Petrus genannt wird, immer wieder mal daneben lag. Kläglich versagte sogar, dass er Jesus verleugnete. Und als alles vorbei war, kommt Jesus mit ihm ins Gespräch. Petrus hat ihn dreimal verleugnet. Dreimal spricht Jesus ihn an. Aber dreimal fragt er nicht, Petrus, wie konntest du nur? Er fragt nur, Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Bist du noch bei mir? Ich habe dich, Petrus, berufen, um bei mir zu sein. Nicht um sich von mir abzuwenden. Aber das sagt Jesus gar nicht. Er fragt einfach nur, hast du mich lieb? Und dann sagt er ihm, weide meine Schafe. Und das macht deutlich die ganze Spannbreite auch des Dienstes. Petrus war ein Missionar, aber auch Hirte. Befreit dienen. Und dann gehen die Jünger. Sie verkündigen, sie treiben die Geister aus, heilen. Und dann heißt es, Markus 6, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen. Und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wir euch ein wenig ausruhen könnt. Ich liebe diese Stelle. Ruhe ein wenig aus. Und ruht aus, indem ihr allein seid mit mir. Vor über einem Jahr muss es her sein, kam ich einmal in die Küche unserer Gemeinde in Heilbronn. Und dann sah ich dort Mitarbeiter, die alles vorbereiteten für den Kaffee nach dem Gottesdienst. In Klammern finde ich sehr wichtig, Kaffee nach dem Gottesdienst. Nicht wegen des Kaffees, sondern wegen der Begegnung. Klammer zu. Und dann sagte ich zu den Mitarbeitern, ich freue mich so, euch zu sehen. Das ging mir immer so, wenn ich so zum Gottesdienst kam und dann die ersten Leute sah, ich freue mich so, euch zu sehen. Die Reaktion war aber die, ich weiß gar nicht mehr, wie sie es gesagt haben, ich komme nicht mehr drauf, aber woraus ich entnehmen musste, als wollte ich sagen, ich freue mich, dass ihr das macht. Und ich musste einiges aufwenden, um ihnen deutlich zu machen, dass ich das überhaupt gar nicht gemeint habe und auch gar nicht so gedacht habe. Ich freue mich, euch zu sehen. Nicht, ich freue mich, weil du als Rädchen in dem Getriebe der Gemeinde irgendwie gut funktioniert, damit alles läuft. Das wünscht sich ein Pastor, natürlich. Aber geht es da bei den Menschen darum, dass das passiert, sonst ist es egal? Nicht 12, sondern es waren einmal 70, die Jesus aussandte. Aber ich muss das kurz erwähnen, um eine Sache noch schließlich deutlich zu machen. Die kamen auch so begeistert zurück und sagten, die Dämonen sind uns sogar untertan, wenn wir ihnen deinen Namen entgegenstellen. Und das kann man ja verstehen. Nicht? Also ich kann das gut nachempfinden, dass man da begeistert zurückkommt. Vielleicht ausgelaugt, aber trotzdem begeistert. Und dann sagt Jesus, und das können wir wirklich als einen massiven Dämpfer erstmal verstehen, nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Und merken wir, Jesus will verhindern, dass wir uns über unseren Dienst definieren. Definiere dich nicht über deinen Dienst. Und definiere dich erst recht nicht über den Erfolg oder Misserfolg in deinem Dienst. Jesus wusste das. Wenn wir das tun, können wir nicht auf lange Sicht gesund bleiben. Sondern definiere dich über das, was Jesus dir zuschreibt, was Jesus dir zuspricht, was er für dich ist. Wie entspannend, wie befreiend ist es. Und jetzt brauche ich die letzte Folie, mein lieber Freund. Ich möchte nämlich euch ein Zitat mitgeben von Dallas Willard, dass ich so in meinem Zitatebüchlein hier stehen habe. Wichtige Sätze schreibe ich schon mal raus. Da heißt es nämlich, der Christ dient entspannt und freudig innerhalb der handelnden Dreieinigkeit, während Gott sein Reich baut. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber vielleicht schafft ihr es. Das müsst ihr YouTube nochmal angucken zum Ende. Das ist die letzte Folie. Der Christ dient entspannt und freudig. Das ist es, was wir doch wollen, oder? Innerhalb der handelnden Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist, wirken. Nicht wirken, weil ich wirke, die wirken überhaupt. Und in dieses Wirken nimmt er mich hinein und er baut sein Reich durch alles hindurch. Und du und ich, wir dürfen ein Teil davon sein. Nicht nur als Bürger des Reiches, sondern als Botschafter des Reiches. Amen.